Sie verschandeln die Gegend, aber Gott sei Dank nur alle paar Jahre. Überall hängen momentan mal kleinere, mal riesengroße Wahlplakate und sie sind ganz unterschiedlich gemacht.
Wir haben, wenn man so will, einen Wahlplakat-Experten heute zu Gast, der sich unglaublich aufregt. Das ist ihm alles zu wenig, was da geboten wird. Ihr werdet ihm gern zuhören, da bin ich mir sicher.
Und damit hallo an diesem Freitag. Es ist der 3. September 2021. Ich bin Simone Panteleit.
Und ich bin Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag.
Wenn wir euch jetzt fragen, wisst ihr, wie die Wahlplakate im Moment aussehen, dann werdet ihr sagen, mal kurz überlegen. Und dann werdet ihr euch vielleicht an eines erinnern, die Experten unter euch, vielleicht sogar an zwei. Und es kann auch sein, dass ihr euch das an das Plakat erinnert, das eurer Lieblingspartei entspricht.
Wenn ihr euch aber nicht erinnern könnt, dann bedeutet es möglicherweise, das Plakat war unfassbar schlecht. Bevor sich gleich unser Experte hier bei uns aufregen darf, der Kurzabriss. Also, bei der CDU. Da sind immer irgendwelche Menschen zu sehen, die irgendwas machen. Also meistens sind die bei der Arbeit. Manchmal ist auch Armin Laschet, der steht da zwischen anderen Menschen. Drumherum ist dieser dünne Kreis zu sehen, den die CDU jetzt hat. In den Farben Schwarz-Rot-Gold ist der Kreis, den die CDU sich ausgedacht hat, weil sie sich irgendwie modernisieren wollte. Und der Spruch dazu, der steht, ist, weil es um Menschen geht, wenn es um Deutschland geht.
Ja, kann man machen, ne? Also ich habe ihn auch nicht so richtig verstanden, finde es grammatikalisch auch schwierig, aber nun gut. Bei den Grünen hat man Annalena Baerbock und Robert Habeck zusammen abgebildet. Die stehen da einmütig und lachen und man hat sie komplett grün eingefärbt. Der Spruch, bereit, weil ihr es seid. Und am auffälligsten und knalligsten ist die SPD. Immer ist Olaf Scholz in Schwarz-Weiß zu sehen. Der Hintergrund ist knallrot, also so richtig SPD-rot. Die hatten ja zwischendurch auch mal so ein bisschen was Violettes. Das aber ist komplett weg.
Und dann immer die Aussage da. Zum Beispiel steht da, stabile Renten wählen. Und der Standardspruch ist, Scholz packt das an. Also hier geht es nur um Scholz.
Und um seine Nase, muss man dazu sagen. Also jedes Mal, wenn ich diese Plakate sehe, denke ich mir, das hätte man doch bestimmt auch aus einem anderen Winkel fotografieren können. Das sieht so unvorteilhaft aus. Der hat doch gar nicht so eine riesen Knollennase im wahren Leben, oder?
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, tatsächlich nicht.
Musst du mal drauf achten, das sieht wirklich komisch aus. So, die AfD ignorieren wir mal. Wir gucken noch kurz zur FDP. Da steht wieder Christian Lindner ganz klar im Mittelpunkt. Er hat ja schon vor 4 Jahren im Mittelpunkt gestanden. Das waren damals fast schon so eine Beauty-Shots. Der stand da wie so ein Model. Ist aber auch ein attraktiver Mann, muss man sagen. Ist damals hochgelobt worden, die Kampagne.
Die FDP ist in diesem Jahr auch wieder mit Lindner in Schwarz-Weiß unterwegs. Der Spruch dazu, nie gab es mehr zu tun. Wir sind ja alle Laien, was Plakate angeht. Erik Spiekermann ist es nicht. Er ist Honorarprofessor an der Hochschule für Künste in Bremen. Er ist Gestalter, Designer und Autor. Er hat viel für große Kunden gemacht. Er steckt hinter Schriftarten, die wir alle kennen. Und Erik Spiekermann ist Ästhet. Und so hadert er doch sehr mit den Plakatgestaltern dieses Wahlkampfes. Hallo, Herr Spiekermann.
Guten Tag.
Wir sprechen über Wahlwerbung gleich. Das heißt, sind Sie im weitesten Sinne auch sowas wie eine Werbeagentur?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin Gestalter, Grafiker, Typograf. Also ich beschäftige mich vor allem mit Schrift. Und die hat den Vorteil, dass es jeder kennt, aber keiner weiß, wer der Verursacher ist. Also ich bin sozusagen der berühmteste Unbekannte. Ich habe zum Beispiel sowas wie das Leitsystem der BVG gemacht, damals nach der Wende 1990, das Erscheinungsbild der Bahn und die Schriften der Bahn, ähnliche Sachen. Also jeder kennt das Zeug, aber keiner weiß, dass ich das bin. Das ist dieser Rumpelstilzchen-Effekt, den ich ganz schön finde.
Rumpelstilzchen ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Rumpelstilzchen regt sich ja so sehr auf.
Zerreißt sich in der Mitte am Ende.
Ja, ja, und ich habe gehört, dass Sie, ja, ich sag's mal freundlich, sehr enttäuscht sind von dem, was Sie an Wahlplakaten sehen. Was ist denn los?
Naja, ich meine, dass Wahlplakate nicht unbedingt den intellektuellen Anspruch erfüllen, liegt in der Natur der Sache. Man muss ja bei einem Plakat innerhalb von kurzer Zeit einen Inhalt wiedergeben, denkt man zumindest. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, das Plakat ist ein Anschlag auf das Auge. Also man muss mit dem Auge was sehen und das sofort was loslösen. Also man darf ja nicht lange nachdenken. Also im Grunde ist das Niveau von Waschmittelwerbung und ich fürchte, das haben wir auch gekriegt. Also es ist weißer als vorher seit 40 Jahren. Und leider haben aber die Kollegen, die das all gemacht haben, Kollegen und KollegInnen, muss ich ja jetzt sagen, nicht verstanden, was ein Plakat ist. Das sind alles inzwischen Argumentationsflächen, aus denen ich erkenne, dass am Tisch mindestens 12 Leute saßen, die da mitgemacht haben aus allen Richtungen und allen Geschlechtsbezeichnungen. Und jeder durfte was dazugeben und jeder durfte auch was abgebildet haben. Deswegen gibt es also ganz verschiedene lange Sätze, die völlig ungeeignet sind. Die sind dann noch mit Bildern illustriert, die das Gleiche nochmal zeigen, was im Satz schon steht. Dann gibt es sogar Nebensätze, die man auf dem Plakat nicht braucht. Also es ist völlig daneben. Das Medienplakat ist völlig falsch verstanden. Das sind alles kleine Gebrauchsanweisungen zum Wählen.
Haben Sie denn einen Favoriten, wo Sie sagen, okay, das können wir jetzt immer genauer angucken, da geht es schon mal so halbwegs in die richtige Richtung oder ist alles gleich mies?
Naja, wenn man überhaupt in diesem auf diesem unteren Niveau sich tummelt, dann muss man schon sagen, dass die SPD, die wieder zurückgefunden hat zur Propaganda, wie es sie vor 100, 120 Jahren mal gab, also eine rote Fläche mit einer Figur drauf. Fertig. Und dann steht drunter, wählt SPD so mehr oder weniger. Also ich kenne ja noch die Wahlwerbung aus den sogar 50er und 60er Jahren. Da war eben wählt CDU. Und dann hat ein Kreis in so einem, mit einem Kreuz drauf und dann war Liste 1 oder sowas. Das war einfach. Und dann später gab es da die Personen, die aber auch immer wiederkehrten. Man wählte ja bei uns nur alle 15 Jahre mal einen neuen Kanzler. War ja in der Vergangenheit auch so. Es gab ja nur eine Person eigentlich, um die es ging. Und jetzt gibt es drei Personen, die keiner so richtig kennt. Und insofern ist das schon schwieriger geworden. Aber das Einzige, was wirklich plakativ ist, sind einfach die roten SPD-Plakate, weil die auch gar nicht erst versuchen, eine Aussage herzustellen, sondern da ist halt eine Frau oder ein Mann drauf und den soll man wählen, fertig. Das andere ist unglaublich überargumentiert.
Ja, aber ist das nicht eigentlich doch total cool, wenn Sie sagen, okay, früher stand da nur wählt SPD, dann könnte man doch genauso gut sagen, ist doch ein bisschen flach. Guck mal, jetzt versuchen die halt ein bisschen Inhalte zu transportieren. Klimaschutz und ja. Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Ist das nicht?
Ja, aber es sind ja keine Inhalte, das sind Schlagworte. Inhalte kann man nicht auf einem Plakat transportieren. Da kann man nur Schlagworte wiederholen und im Prinzip wissen die Leute ja, für was die einzelnen Kandidaten oder Parteien stehen. Und dass man dann aber anfängt, so diese redundanten Sprüche zu den Leuten nochmal einzubringen und dann dabei, dass auch, das ist, ich bin ja dann auch visueller Gestalter, das alles dreimal zu sagen. Also da sehe ich bei der CDU, es gibt diesen Kreis, sieht aus wie eine Waschmaschine eigentlich, schwarz, rot, gelb. Und innen drin sind so ein paar Leute, Laschet und ein paar andere noch eventuell. Und dann steht sowas drunter, wie, wo ich auch im Deutschunterricht gelernt habe, dass man nicht mit Nebensätzen anfängt, weil es um Menschen geht, wenn es um Deutschland geht. Oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Dieser Satz ist so unglaublich bescheuert. Zweimal das geht und erstmal überhaupt keinen Sinn. Natürlich geht es um Menschen, es geht aber auch um Deutschland. Also es ist so.
Und Aussage ist null, es ist ja tatsächlich keine, ne?
Ja, wenn das ein Bruch wäre, würde oben 4 stehen und unten 4 stehen, würde man es kürzen auf 1. Und das ist also, wie fängt man sowas an? Warum fängt man einen Satz mit weil an? Ich kann es einfach nicht begreifen, das ist alles sowas von falsch. Und es gibt noch viele Sätze und es gibt auch sehr viele Nebensätze, auch bei den Grünen, auch bei anderen. Also mal, das, was man sagt, muss man doch noch erklären mit einem Nebensatz. Das ist völlig falsch. Und dazu kommt dann noch, dass alle sich fast, das muss ich als Grafiker sagen, auf diese schmalen Plakatschriften geeinigt haben, so, die man so aus der BZ kennt, aus der Waschmittelwerbung auch. Und dann werden die nach rechts gelegt, weil man denkt, das ist dynamisch. Aber wenn man einen Backstein nach rechts legt, wird er ja nicht dynamischer als ein Backstein, der gerade steht. Also es ist alles falsch. Es ist wirklich alles falsch. Und so gerne ich die Plakate der Grünen mag, weil sie wenigstens einheitlich grün sind, das ist ja wenigstens meine Marke. Aber wenn man Leute im Gesicht grün anfährt, dann sehen sie aus wie aus der Erbsensuppe geholt. Das ist nicht sympathisch.
Achso, die sind komplett grün. Das ist nämlich wie so ein Schwarz-Weiß-Bild, das aber dann eben kein Schwarz-Weiß, sondern Schwarz-Grün ist. Ne? Das meinen Sie mit Baerbock drauf.
Das kann man geschickter machen. Da kann man zumindest die Gesichter etwas entfärben. Ein grünes Gesicht sieht immer aus, als wenn man gerade vom Klo kommt. Das ist nicht angenehm. Das will man nicht sehen. Selbst bei den sympathischen Leuten. Also das ist auch technisch falsch gemacht. Ich glaube, da haben alle zu viele Besprechungen stattgefunden und zu viele Leute haben ihren Senf dazugegeben. Und am Ende hat sich keiner getraut, mal auf dem Tisch zu sagen, Leute, so machen wir es jetzt, sondern alle haben was abgekriegt.
Aber genauso ist es doch. Sie sind ja beruflich auch unterwegs mit Ihrer Agentur. Vielleicht können Sie sich das leisten, in so eine Firma zu kommen und sagen, pass mal auf Leute, hier ist mein Vorschlag. Aber Sie treffen doch da auch auf so ein Gremium von Leuten. Die meisten haben nicht so richtig Ahnung. Alle haben so ein Gefühl, meinen irgendwas, aber wissen nichts.
Ja, aber ich bin nun gerade vor einem halben Jahr von einem Arzt an der rechten Hand operiert werden. Ich habe ja noch nicht hab mir gesagt, wollen Sie zugucken? Also erstmal hat es viel zu lange gedauert. Ich will nicht zugucken und wenn ich mir den Arzt ausgesucht habe, dann werde ich ihm dort das Skalpell nicht aus der Hand nehmen. Also man muss irgendwann auch mal sagen, es gibt Profis und wenn man denen sagt, was sie was die Aufgabenstellung ist, und man einigt sich darüber, dann muss man diese Details, die Ausformung diesen Fachleuten auch überlassen. Sonst braucht man sie ja nicht. Dann kann man es gerade selber machen. Und so sieht eben auch vieles aus, so ein bisschen selbstgemacht. Und ich weiß nicht, wer die Agenturen, einige davon kenne ich auch, aber es ist alles viel zu viel auf gemeinsam gemacht. Das ist die Situation bei uns. Keiner hat Mut, mal auf den Putz zu hauen und einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal. Und wenn ich dafür Krach kriege, ist es auch in Ordnung. Dann bin ich schuld am Ende. Also ich würde mich dahinter sagen, der Spiekermann hat gesagt, so machen wir das. Und wenn der Spiekermann Mist gemacht, dann kriegt der Spiekermann auf die Mütze. Aber jetzt kriegt keiner auf die Mütze, weil es gibt so viele Mützen. Und man weiß nicht, unter welcher sich welcher Idiot verbirgt. Es ist wirklich... Also ich finde es einfach fürchterlich und leider ein Indikativ für unsere Zeit, wo eben alles so schleichend nicht entschieden wird. Und wir wissen, dass wir gerade jetzt Sachen entscheiden müssen, ganz dringend, und nicht alles vertagen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten oder die Muße hatten, mal in die Wahlprogramme zu gucken. Ich habe es gemacht, nur aus beruflichen Gründen. Da findet sich das ja wieder, ja. Da ist ja alles Mögliche drin, alles ist irgendwie angesprochen, es gibt aber keine klaren Standpunkte. Also, natürlich gibt es Forderungen, die formuliert werden. Es wird aber nicht gesagt, okay, da müssen wir jetzt aber hier in dem Punkt zack, zack, zack in den sauren Apfel beißen. Oder hier müssen Subventionen abgeschafft werden, damit wir diese und jene Ziele erreichen. Das heißt, am Ende des Tages ist es ja nur folgerichtig, dass die Plakate nichtssagender Schrott sind.
Naja, es gibt ja schon, also zumindest, also ich habe nicht alle auswendig gelernt, aber zumindest bei der SPD, bei den Linken auch und bei den Grünen gibt es ein paar konkrete Sachen. Aber das kann man natürlich auch wiederum verstehen. Man kann nur Absichtskundgebungen verteilen, weil am Ende wird es ja ein Kompromiss werden. Wir wissen ja, dass wir mindestens 3 Parteien haben, die so plus minus 20% kriegen werden. Und das hat einen Vor- und einen Nachteil. Das hat den Vorteil, dass wir uns einigen müssen auf Kompromisse. Nicht den Nachteil, wie sagen wir in den USA oder in England, wo immer eine von beiden Parteien alle 4-5 Jahre wechselt. Die machen was und die anderen machen es kaputt und dann kommen die nächsten und machen es wieder kaputt. Wir haben den Vorteil, dass wir Kompromisse bilden müssen, mit dem Nachteil, dass alles eben wahnsinnig lange dauert und dass sich jetzt keiner festlegen mag. Denn man kann sich ja jetzt weder mit der FDP noch mit den Grünen noch mit irgendjemandem verscherzen. Man braucht sie ja vielleicht in ein paar Wochen für die Koalitionsverhandlungen. Das ist auch ein Grund, warum alle sich so ein bisschen zurückhalten. Und dann gibt es ja auch gleich so Hasstiraden. Es gibt ja unglaubliche, also natürlich, dass man die AfD hasst, gehört schon fast zum guten Ton. Dass die Grünen manchmal genauso hassen, dass es da also Verleumdungskampagnen gibt, ist auch sehr merkwürdig. Also irgendwie ist die Stimmung bei uns einfach grundsätzlich so schlecht, dass sich schon keiner aus der Ecke traut, um was Konkretes zu sagen. Und es gleich einen Shitstorm gibt.
Im vergangenen Jahr, wollte ich sagen, bei der letzten Bundestagswahl ist die Kampagne der FDP hochgelobt worden. Sie wiederholt sich jetzt noch ein bisschen. Da ist Christian Lindner, obwohl er nicht Kanzlerkandidat ist, aber der Frontrunner, ist klar im Fokus. Es gibt eine klare Bildsprache, alles schwarz-weiß. Er ist immer nice abgebildet, bisschen auch so ein bisschen Sunnyboy-mäßig. Und die Schriftart ist so ein bisschen FDP 2.0, ja, da ist ein bisschen Pink mit dabei und nicht nur das Gelb und an einer Stelle auch mal ein bisschen Blau. Ist das so eine Kampagne, wenn wir jetzt die Plakate sehen, wo Sie sagen, jo, das ist eigentlich gelungen?
Na, damals war die gelungen, passte auch zur FDP. Das war ja diese visuelle Sprache der Pinnwände, an die man so kleine Zettel klebt, die immer in so die Highlight-Farben haben. Man geht auch mit dem Highlighter rüber, dieses Pink und dieses Hellblau, dieses Gelb. Und dazu die industrielle Schrift, das ist die DIN-Schrift von unseren Autobahnen gewesen.
Ach, sehen Sie, das was wir jetzt schon gelernt haben.
Ja, sowas Mechanisches und sowas Cooles. Und das war diese Sprache der Start-ups, die so auch in ihren Meetings kommunizieren. Das war frisch und das war aufgemischt und unbedacht. Also das sah so spontan aus. Und das ist jetzt leider ein milder Abklatsch davon gewesen, weil auch da gibt es kaum Argumente. Es ist jetzt sehr viel weiß, wo man das Gefühl hat, da ist ja nichts mehr eingefallen. Also wenn die jetzt wenigstens knallig wären, wenn die jetzt gelb, blau und pink sonst was wären. Aber auch die sind ja irgendwie so Kompromisse zurück. Und da ist so ein bisschen Lindner, aber auch nur so ein bisschen. Und es ist alles so unglaublich verzagt. Ich kenne die Agentur, die das gemacht hat und schätze sie sehr. Ich glaube auch, dass da der Auftraggeber sagt, na nee, können wir das nicht ein bisschen zurück? Das ist ja vielleicht ein bisschen zu laut. Und es ist alles so eine unglaubliche Leisetreterei. Und ich weiß nicht, also auch die Sprüche sind alle wieder so, mein Gott, das wissen wir alles, dass die Zukunft morgen ist und dass die Zukunft vor uns liegt, das weiß ich schon lange. Also ich bin verzweifelt, sowohl innerlich als auch formal. Ich weiß ja nicht, ob ich es besser gemacht hätte, kann man ja leicht sagen, wenn man draußen ist, aber es sind fast alle Regeln der visuellen Kommunikation gebrochen. Wie gesagt, dass man eine Idee braucht und dass, wenn man die illustriert, nicht, wenn man über Menschen redet, muss man nicht Menschen zeigen. Das sagt ja das Wort Menschen schon. Und wenn man Deutschland zeigt, muss man hier eine Deutschlandkarte drauf machen und so weiter. Und wenn man Kinder sagt, müssen nicht drei Kinder drauf sein. Und wenn man Arbeiter sagt, muss hier einer mit dem Helm drauf sein. Das ist alles klar. Wir wissen, wie ein Arbeiter aussieht.
Wenn Mobilitätswende, Fahrrad?
Wäre das so eine Idee? Ich kann Sie mal hören. Ja, das ist das. Das ist ja wirklich, also ich habe immer das Bild vor Augen, ich habe ein Auto vor der Garage und die Bildunterschrift sagt Auto vor Garage. Das weiß ich doch, das muss man mir doch nicht noch sagen. Also das kann man alles raffinierter machen, aber irgendwie ist das alles so kompromissmäßig breitgetreten. Wenn die Politik so wird die nächsten 4 Jahre, dann graut mir jetzt schon davor.
Ja, es steht ja zu befürchten, dass es sehr viele Kompromisse gibt. Ne? Weil je größer das Bündnis, desto mehr Kompromisse sind möglich. Ne?
Aber wir haben es eilig, wir müssen was machen. Wir haben ganz schön lange, die letzten Jahre wieder, wie bei Kohl damals, diese gefühlte Ewigkeit, haben wir auch ein bisschen die letzten Jahre uns nicht so besonders bewegt. Gut, ich weiß, es sind Krisen von außen dazugekommen, auf die wir relativ gut erwidert haben, aber es muss doch was passieren, das weiß doch bei uns jeder. Und wenn ich mir diese Kommunikation auf den Plakaten angucke, dann sieht das nicht aus, als wenn es irgendeinen Durchbruch geben werde.
Passt denn in diese Kommunikation, in die Sie anprangern, nicht auch wirklich zu dem Profil der Kandidaten? Ich gucke mir einen Olaf Scholz an, ich gucke mir einen Armin Laschet an. Eine Annalena Baerbock ist jetzt auch nicht so ein Esprit Bolzen, aber sie ist wenigstens jung und frisch und ich glaube, die hat nochmal ganz eigene Ideen. Aber das eigentlich passt das ja alles zusammen.
Naja, das sag ja, wir haben das erste Mal seit 4 Wahlen keinen richtigen Kanzlerkandidaten. Wir hatten ja immer Angie Merkel und es gab ja eigentlich keine richtige Konkurrenz, ob das jetzt Steinmüller war oder Schulz oder so jemand. Eigentlich war es immer ein Merkel-Wahlkampf. Also mit Merkel oder gegen Merkel. Und jetzt plötzlich wird nicht mehr rumgemerkelt. Und jetzt sehen wir, dass wir da nur so Leute haben, die alle gleich wenig Chancen haben. Eigentlich nicht, ist ja nicht gleich viel. Keiner will ja richtig einen von den dreien als Oberkanzler. Und das ist vielleicht unser Problem. Und dass wir aber dann stattdessen mit konkreten Vorschlägen aufzuwarten, trauen wir uns dazu auch nicht, haben wir ja schon gesagt. Also deswegen ist das alles so mutig. Ich kann das schon alles analysieren, deswegen ist es trotzdem fürchterlich.
Und das heißt, wenn Sie sagen, okay, wenn wir sowieso schon so nichtssagende Kandidaten haben, die auch für nichts stehen, mit denen sich sowieso keiner so richtig anfreunden kann, wäre es besser, gar nicht die Kandidaten in den Vordergrund zu stellen, sondern klare Botschaften zu senden.
Naja, man muss ja die Kandidaten bekannt machen. Es gibt ja wahrscheinlich immer noch viele Leute in Deutschland, die zumindest Annalena Baerbock nicht kennen. Auch Scholz wird man kennen, weil er ist ständig im Fernsehen als Minister immerhin. Und Laschet hat sich natürlich auch ins Fernsehen immer gedrückt als Ministerpräsident. Die haben schon einen Vorsprung. Da muss natürlich die grüne Kandidatin mitmachen. Das ist schon richtig. Es ist ja auch ein Personenwahlkampf. Aber wie gesagt, alle drei sind eigentlich, wären normalerweise keine Kanzlerkandidaten, wenn es mit rechten Dingen zugeht. Und die Argumente, habe ich schon gesagt, traut sich keiner so richtig nach vorne zu stellen. Die Grünen machen es ja noch konkret, die Linken übrigens auch. Da geht es um Steuersenken für normale Leute, nicht für die Reichen. Und bei den Grünen geht es natürlich in erster Linie um unser drängendes Thema, nämlich das Klima. Und zwar nicht das Wetter, sondern das Klima. Denn Laschet will ja nur das Wetter ändern. Und das wird ihm auch nicht gelingen. Und das polarisiert, aber es polarisiert einfach visuell nicht genug. Ich finde auch, das müsste viel einfacher sein. Wenn ich die grüne Partei wäre, würde ich nur grüne Plakate mit der gelben Blume machen und fertig. Dann weiß jeder, grün wählen, wenn man grün wählt, wählt man grün, fertig.
Da gab es ja diese Anti-Kampagne. Es sah auf den ersten Blick aus, als sei es ein grünes Plakat und dann gab es da so ein paar Bullet Points und am Ende des Tages war es einfach nur, die Grünen stehen für alles das, was du, lieber Wähler, nicht willst. Da ist eigentlich die Bildsprache viel deutlicher gewesen als bei den Originalplakaten.
Ja, aber daran kann man sehen, wie stark die Marke ist. Ne? Man braucht eigentlich nur eine grüne Fläche und ein bisschen gelb. Also ob das jetzt die Blume ist oder der in der Blume noch sich befindliche Igel von früher, da kann man mal sehen, dass die Marke unheimlich stark ist. Die Einzelpartei, die so eine starke Marke hat. Vielleicht die SPD, jetzt wo sie das Rot wieder entdeckt haben. Die CDU war ja auch mal orange zu Merkel-Zeiten. Ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern können.
Jetzt, aber nur, weil Sie es jetzt sagen.
Ja, ja. Und jetzt ist es schwarz-rot-gelb, was ja besonders originell ist für unser Land.
Ja, das Blau fehlt auch so ein bisschen. Die AfD das hat das Blau AfD besetzt, ja. Na, weil früher hatte man so einen blauen Hintergrund immer, ne? Bei CDU, weil Schwarz sich so schlecht gemacht hat.
Naja, blau ist natürlich die Farbe, gegen die keiner was haben kann. Das sehe ich als Grafiker. Jeder zweite meiner Auftraggeber will ja blau haben, weil gegen blau kann keiner was haben. Grün ist immer schon, ist man festgelegt, rot ist man auch festgelegt, schwarz ist man auch festgelegt, blau ist immer mehr als fällig. gucken Sie mal, welche deutsche Unternehmen blau als Hausfarbe haben. Fast alle.
Ja, aber wenn jetzt so eine AfD plakatiert mit zum Beispiel, die erwähnen ja auch, ne, blau ist die Zukunft oder so und meinen damit sozusagen ihre Parteifarbe, können die damit sozusagen blau für sich belegen und blau hat plötzlich ein negatives Image?
Ja, das haben sie ziemlich gut gemacht, weil die anderen haben es blau liegen lassen, weil es eben langweilig ist und die AfD ist in die Lücke gestoßen. Das funktioniert ja auch. Das sieht ja auch schon sehr eigen aus. Wobei ansonsten rein typografisch haben die fast die gleiche Schrift wie die Grünen. Da ist den Grafikern auch nichts Besseres eingefallen. Also gerade die typografische Vielfalt lässt sehr zu wünschen übrig. Es ist alles fast das Gleiche. Ich weiß nicht, wo die Kollegen das herkriegen.
Würden Sie, naja, wahrscheinlich gucken die auch im Internet, was machen die anderen? Und dann hat man sich so einmal geprägt und dann kommt man auf keine eigenen Ideen. Also mir geht das auch so in Meetings. Wenn einer schon mal irgendeine Idee hatte und man hat sich vorher so eingelesen, dann weiß ich auch nicht, komme ich auch nicht auf was Neues. Vielleicht ist das dasselbe auch bei den Agenturkollegen.
Ja, also normalerweise guckt man sich ja, wenn wir jetzt mal eine Partei für eine Marke halten, was sie ja zum Teil ist, dann guckt man sich an, was passt zu der Marke. Also ist die Marke eher eckig, ist sie eher rund, ist sie eher schräg, ist sie eher gemütlich, ist sie eher heiter, ist sie eher aggressiv, ist sie eher laut oder leise. Und mit diesen ganzen Parametern findet man ja dann auch eine Schrift, die dem vielleicht entspricht. Das muss ja nicht alles aussehen wie laute Waschmittelwerbung, was es im Augenblick nämlich der Fall ist. Die Schriften sind aus einem ganz engen Bereich und sich untereinander sehr, sehr ähnlich, also für Laien kaum auseinanderzuhalten. Und alle diese laute, schräge, schmale, nach rechts geneigte Aggressivschrift, die man wirklich aus der Bildzeitung kennt oder aus der Waschmittelwerbung. Und das ist kein gutes Zeichen für die Kompetenz meiner Grafikerkollegen.
Wissen Sie schon, wen Sie wählen?
Ja, schon lange.
Die
Wahl ist frei, allgemein und was noch? Frei, allgemein und geheim.
Geheim, genau. Ich wollte auch gar nicht wissen, wen Sie wählen, aber Sie sind seit Jahren sozusagen einer Partei treu oder haben Sie auch schon mal...
Ich habe einmal, zweimal in meinem Leben die Richtung gewechselt. Das hat auch mit meinem Vater zu tun. Ich bin, im Studium war ich so, ich war so auf der Sponti-Ecke eher, so in den 60er Jahren. Ich war ja auch, bin ja 68er-Generation als Student gewesen und kam natürlich aus dieser links-alternativen Ecke, bevor es Grün gab und hatte mal so ein kleines liberaler Intermezzo, als es nötig war, weil ich bin ja auch Unternehmer und Geschäftsmann, habe ja auch Angestellte gehabt. Mhm. Und das hat nicht so unbedingt in die alternative Szene gepasst seinerzeit, weil da waren ja Unternehmer von vornherein böse. Also, dass ich mehr als zwei Angestellte hatte, damit war ich ja gleich der Klassenfeind, was natürlich auch blödsinnig ist. Also habe ich immer so ein bisschen gependelt, aber inzwischen sehe ich die... Unsere Probleme in der Welt, vor allen Dingen in der Ungleichheit, die sich auch in der Behandlung des Klimas wiederfindet. Denn es gibt Leute, die meinen, wenn man genug Geld hat, dann kommt man dem Klima davon, aber das ist natürlich nicht der Fall.
Ich könnte auch stundenlang mit Ihnen plaudern.
Ja, ich auch.
So für heute danke ich Ihnen jetzt aber wirklich. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, lassen Sie es doch nochmal zwei, drei Wochen ins Land gehen.
Sagen Sie mir gerne wann. Ich bin jetzt in dem Thema drin, wobei es ist immer schwierig im Radio über visuelle Sachen zu sprechen, das wissen Sie, wobei meine Sendung damals auch für den WDR und für den RIAS, vor allen Dingen für den WDR, habe ich immer über visuelle Sachen geredet, über Puppenspiel und solche Sachen, komischerweise. Also das hat mich schon immer sehr interessiert, im Radio über Visuelles zu reden. Ist ganz spannend. Aber in diesem Fall wissen ja eigentlich alle Leute, um wovon wir reden. Also es ist ja allen vor Augen, glaube ich, oder?
Sie haben das sehr anschaulich gemacht.
Ja, gut. Das beste Plakat war ja überhaupt Wahlwerbung verbieten von der Partei. Ich sowieso nicht verstehe, aber ein rotes Plakat steht weiß drauf, Wahlwerbung verbieten. Das ist schon wieder Karl Valentin.
Sowas. Ja, genau, das ist schon wieder geil.
Das ist schon wieder so komisch. Eigentlich ist das der Schlusspunkt, auch wenn es für uns ein guter Schlusspunkt zu diesem Thema.
Genau, das ist es.
Es kostet nur Geld und bringt nichts.
Herr Spiekermann, danke für den tollen Schlusspunkt. Bis die Tage.
Aber gerne. Bis bald. Tschüss, bis die Tage.
Fortsetzung folgt, haben wir euch gestern versprochen und hier ist sie. Wir haben ja uns mit dem September beschäftigt, der eigentlich der siebte Monat des Jahres mal war und jetzt aber an neunter Stelle ist. Wir haben uns damit beschäftigt, warum es überhaupt eine Kalenderreform gab. Und jetzt klären wir noch, warum der Kalender eigentlich Kalender heißt.
Das Wort Kalender entstammt dem lateinischen Kalendarium. Das Ding, das Kalendarium, war nichts anderes als eine Liste, in der stand drin, wer wem etwas schuldet und wer wem etwas geliehen hat. Warum aber Kalendarium? Wegen der Kalender, oder zu Deutsch, wegen der Kalenden. Und das waren die ersten Tage eines Monats. Und das waren eben die Tage, an denen die Darlehen ausgezahlt wurden und an denen die Zinsen fällig wurden. Deswegen der Zusammenhang zwischen Eintrag, Kalendarium und Kalenden. So, warum heißen die Kalenden Kalenden? Also die Bezeichnung Kalende wiederum stammt von Kalara ab, ausrufen. Denn an diesen Kalenden wurde ausgerufen, wie viele Tage es bis zum nächsten Monat noch gibt und wie viele Tage es bis zum nächsten Feiertag sind. Von diesen Feiertagen gab es 4 jeden Monat im ursprünglichen römischen Kalender, also der ganz alte Kalender. Einmal gab es einen Monatsanfang, die Kalenden und all diese Feiertage und die Mondzustände abgebildet. Also Kalenden hatten wir, das ist der Neumond, die Iden, Vollmond, die Nonen, zunehmender Halbmond und die Terminalien, abnehmender Halbmond. Das heißt, wenn jetzt, kommen wir zurück zu den Schulden, ne, und zu dem Schuldbuch, dem Kalendarium. Wenn die Zahlungen jetzt in einer anderen Mondphase fällig gewesen wären, dann wäre unser Kalender kein Kalender, sondern wäre vielleicht ein Ider oder ein Nona oder ein Terminalia. Ha?
Sieh mal an, nicht schlecht.
Ja.
Jetzt sind wir aber durch, oder? Jetzt müssen wir nichts mehr zu Kalender, Terminen, September und so weiter besprechen, oder?
Nee, erstmal nicht. Aber das ist doch schönes Brainfood, kann man doch irgendwie mit angeben.
Auf jeden Fall. Ich dachte nur, ob man jetzt sagen kann, ja Mensch, da reden wir dann am Montag drüber. Aber für heute sind wir erstmal durch und für diese Woche.
Ja, wir können am Montag über irgendwas reden, aber nicht mehr über den Kalender.
Jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und hoffentlich bis Montag, denn dann ist wieder ein neuer Tag. So, aber Terminalia, das kommt einem schon ein bisschen bekannt vor.
Ja, da steckt das Wort Termin drin. Der Tag hat denselben Ursprung, also der Tag mit dem Termin drin hat denselben Wortursprung wie Termin, kommt von Terminus Grenze, also Zeitbegrenzung ist das, was Termin bedeutet.
Krass.